Alexandra Wittmer ist eine Pionierin im Bereich der digitalen Medizin und der digitalen Gesundheit in Deutschland. Als Digitalärztin und Unternehmerin hat sie einen bemerkenswerten Weg hinter sich, der von der Gründung einer Plattform für alleinerziehende Eltern über die Gaia Group zu einem eigenen Podcast für Mediziner reicht. Im Podcast teilt Alexandra Wittmer mit uns ihre Erfahrungen im Umgang von Medizin und Technologie, die Rolle von Digitalisierung in der Patientenversorgung und die Transformation der ärztlichen Praxis durch digitale Lösungen. Besonders hebt sie die Bedeutung von Innovation, Wertschätzung für Verhaltensänderungen und die individuelle Segmentierung von Bedürfnissen im Gesundheitswesen hervor. Diese Episode ist ein Muss für alle, die daran interessiert sind, wie Technologie die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet.
Ja, herzlich willkommen zum Visionäre der Gesundheit Podcast. Herzlich willkommen, liebe Alexandra Wittmer. Heute bist du mein Gast. Normalerweise interviewst du in deinem Podcast Docs Digital selbst Gäste rund um Digitalisierung, rund um digitale Gesundheitsanwendungen. Und ich freue mich total, dass wir heute sprechen, denn ich verfolge deine Aktivitäten schon total lange und finde es immer toll, mit welcher Begeisterung und mit welchem Drive du dich für Digitalisierung in der Ärzteschaft auch einsetzt. Und ja, und du hast eine ganz tolle Geschichte, die sich eigentlich dazu geführt hat, aus einem ganz anderen Bereich. Und ich freue mich total, dass du da bist und dass wir da gleich einsteigen können und von dir erfahren können, wie es überhaupt dazu kam, dass du die Digitalärztin in Deutschland geworden bist. Hallo, Alexandra.
Danke, Inga. Vielen Dank, dass ich da sein kann. Danke,
Digitalärztin. Ja, jetzt bist du ein bisschen, jetzt habe ich die Digitalärztin gesagt, aber ich meine, du hast wahnsinnig viel Aktivitäten. Du arbeitest in der Neurologie als Fachärztin. Du hast einen Podcast, du berätst, du hältst Vorträge, also du machst sehr, sehr viel. Und ja, die erste Frage ist natürlich, wie kam es dazu?
Ja, also die Geschichte fängt schon vor 12 Jahren an. Das war kurz nachdem ich meine Facharztprüfung abgeschlossen hatte, wollte ich, wie die meisten zu der Zeit, als Oberärztin arbeiten in der Klinik und hatte kurz zuvor 2 kleine Töchter bekommen und war dann unerwartet plötzlich dann doch mit den Mädels alleine und hatte kein Backup bezüglich der Betreuung. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war dieses Thema Fachkräftemangel noch nicht so präsent wie jetzt und es hat mich halt einfach keine Klinik unter diesen Umständen genommen, was mich extremst geärgert hat im Vergleich zu meinen ärztlichen Kollegen und Freunden, die dann alle Oberärzte und Chefärzte wurden und ich mich irgendwie in so einer Ecke gedrängt gefühlt habe. Mein Leben lang hatte ich alles dafür getan, da hinzukommen, wo ich da war und dann konnte ich nicht weitermachen. Das war sehr frustrierend und dann habe ich mir überlegt, okay, was kann ich überhaupt für diese Zielgruppe an Eltern, an alleinerziehenden Eltern tun. Und ich habe dann mich entschieden, in eine Praxis zu gehen, was einigermaßen machbar war mit den kleinen Kindern, aber natürlich nicht dem entsprach, was ich eigentlich machen wollte und habe dann mir selbst Lösungen gesucht und habe festgestellt, es gab keine Lösung, auch keine digitalen Lösungen zu dem Zeitpunkt und habe dann die größte digitale Plattform für alleinerziehende Eltern gegründet, 2013, 14, dann mit einer über 1 Million Seitenaufrufen und vielen Besuchern. Das war noch in der Zeit vor Facebook, vor Instagram, Facebook gab es da schon und es war ein Ansturm auf mich, das war unglaublich. Wow. Und ich dachte, was ist das für eine Welt? Es gibt da eine digitale Welt, die neben der ärztlichen Welt mir einen völlig neuen Horizont ermöglicht hat. Und ich habe gesehen, wie ich hatte ja auch damals einen sehr bekannten Podcast für diese Zielgruppe, wie kann ich mit therapeutischen und auch ärztlichen Inhalten Menschen helfen, die nicht zum Therapeuten oder zum Arzt gehen können, die das dann sich abends um 21 Uhr anhören und dann dadurch eine Erleichterung erfahren oder sehen, okay, ich bin mit meinen Problemen, Herausforderungen nicht alleine. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert. Ich habe dann noch Bücher dazu geschrieben, habe mich dann auch ein bisschen politisch engagiert. Das konnte man gar nicht verhindern bei diesem Thema. Aber mir war es natürlich auch immer wichtig, weiterhin ärztlich und therapeutisch tätig zu sein, sodass ich mit diesem Wissen und das, was ich mir damals alles angeeignet hatte und mir unheimlich viel Spaß gemacht hat, weil ich so unfassbar kreativ sein konnte und mein ärztliches und therapeutisches Wissen in digitale Lösungen transportieren konnte, bin ich dann zu der Gaia Group gewechselt. Das ist eines der ältesten internationalen Digital Health Unternehmen, die sehr erfolgreich auch für die digitalen Gesundheitsanwendungen produzieren, sehr wissenschaftlich fundiert arbeiten. Darauf legen sie sehr viel Wert und habe dort die Mischung aus Technologie, Medizin und Therapie erfahren dürfen und habe gesehen, mein Gott, man kann doch unfassbar viele medizinische Themen und auch therapeutische Themen digitalisieren, wobei alle immer gesagt haben, nein, das geht ja nicht. Die Arzt-Patienten-Beziehung oder Arzt-Therapeuten-Beziehung, die geht nur im Vis-à-vis-Kontakt und alles andere funktioniert nicht. Und da wurde ich eines Besseren belehrt und habe ein, ja, das hat mein Mindset bis heute natürlich sehr geprägt. Und ja, sie hatten damals schon sehr viele Visionen. Das finde ich auch nach wie vor sehr schön und da bin ich denen auch rückblickend sehr, sehr dankbar für. Und sie haben meinen Blick geweitet. Gleichzeitig habe ich gesehen, was wir dort alles gemacht haben, wie man digitale Patienten-Journeys abbilden kann mit einfachsten Tools, was schon möglich ist, wie man viel mehr Feedback-Schleifen schafft für den Patienten, aber auch für die Anwender, also die Therapeuten und Ärzten, die miteinander in Kontakt sind, viel mehr Transparenz schafft, Prompts einsetzt, all diese Dinge zu einem Zeitpunkt, wo das noch keiner gemacht hat und die Grenze oder der Abstand zu dem, was meine Kolleginnen und Kollegen und was ich aus der Klinik und Praxis kenne, gefühlt und tatsächlich teilweise noch 20 Jahre ist. Und ja, dieser Gap ist unfassbar. Der ist riesig und ich erlebe ihn immer wieder und es ist schwer auszuhalten. Und da ich nun beide Welten gut kenne und ich beides sehr, sehr mag, habe ich gedacht, mein Gott, ich muss das zusammenbringen und habe jetzt vor knapp 2 Jahren dann den Podcast und Videocast Docs Digital gestartet, wo ich halt praxisnahe digitale Tools innovativen Ärztinnen und Ärzten vorstelle, um Ängste zu nehmen, um ein Bewusstsein zu schaffen, wo sie erstmal so einen ersten Kontakt bekommen können zu dieser Welt, weil für viele ist das irgendwie, sind das böhmische Dörfer.
Ja, ich finde das sehr spannend, weil da steckt enorm viel drin in dieser Geschichte. Du sagtest gerade, man kann mit einfachsten Mitteln eigentlich eine digitale Patient Journey schaffen oder auch eine digitale Behandler Journey, weil die Ärztinnen und Ärzte kommunizieren ja auch digital. Das findet ja alles schon statt, nur dann im Zweifel außerhalb des Systems. Also die Leute gehen auf Google, auf YouTube, auf TikTok, kommunizieren über WhatsApp. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil gerade diese Perspektive, aus der du gestartet bist, alleinerziehende Menschen, die ja keine besonders gute Lobby haben, aber die Bevölkerungsgruppe sind, meistens sind es ja auch Frauen, die extrem unter Druck sind, ja, auf allen Ebenen und wahnsinnig viel leisten, ja, die du genommen hast, so um wirklich zu verstehen, was sind eigentlich Bedarfe und wie kann man die vielleicht bedienen, ohne dass man gleich das ganze System dafür verantwortlich macht und das System dazu bewegen will, sich zu ändern, weil das ist häufig eine Dynamik, die ich im Gesundheitswesen beobachte. Also wir sehen etwas, was nicht funktioniert und dann muss erstmal die Politik es richten und das System es richten. Und das ist sicher richtig, aber das ist natürlich nicht, wie Veränderung funktioniert. Deswegen finde ich das umso spannender, dass du quasi mit so einem unternehmerischen Drive da reingegangen bist. Jetzt hat sich ja seitdem total viel entwickelt und Gaia und meine Firma Welldo, wir waren damals so bisschen unterschiedlich ausgerichtet, aber wir waren so die Ersten. Also ich bin auch seitdem tatsächlich eher aus der unternehmerischen Perspektive im Bereich Digitalisierung und Gesundheit unterwegs und seitdem hat sich viel getan. Vielleicht fangen wir mal auf der Metaebene an. Ich würde dich gerne mal fragen, was siehst du als das große Potenzial in der Arzt- oder Ärztinnen-Patientinnen-Kommunikation und in der Digitalisierung eigentlich der Patient Journey, also der Behandlung dessen, wie man aus ärztlicher Perspektive Menschen hilft, gesund zu werden oder ähnlich. Wie siehst du da das große Potenzial von Digitalisierung?
Eine große Frage.
Muss man sich immer erstmal sortieren.
Also, viele erwarten immer so die großen Schläge und das große Ding muss da jetzt kommen und wie du schon gesagt hast, die Politik muss es richten und damit fangen wir am besten an und indem wir gleich alles verändern und dann von oben herab sozusagen soll das sich durchziehen. Aber meiner Erfahrung nach ist, dass es so nicht funktioniert. Man darf die Dinge, die schon da sind, nutzen. Ganz einfaches Beispiel. Ich habe, glaube ich, jetzt 3 Wochen her, habe ich am Samstagnachmittag einfach, habe ich mich fotografiert mit einem Handy in der Hand und habe das so gehalten und habe so gezeigt, dass ich da reinspreche, also etwas einspreche ins Handy. Und wo ich zu übergegangen bin, und das ist etwas relativ Simples, und ich bin dafür, dass wir mit einfachen Dingen anfangen, um überhaupt die Anwender, die Menschen, die im Gesundheitswesen sind, zu begeistern, sie mitzunehmen, indem sie Tools nutzen, die jetzt schon vorhanden sind und noch nicht mal was kosten. Also was mache ich? Ich habe geteilt und dieser Post war für mich sehr, hatte eine 90.000 Views, hatte der war, hat unheimlich viel Resonanz bekommen. Ich spreche meinen Patienten mittlerweile, wenn die bei mir gesessen haben, ein, ihre To-Do-Liste. Früher habe ich das immer kurz auf dem Post-it geschrieben. Ich habe dafür keine Zeit, das ist zu eng. Das heißt, was ich mache, ich sage denen kurz, also erstens, wie nehmen sie die Medikation ein? Was sollen sie das nächste Mal alles mitbringen? Und was sollen sie bitte machen? Und es hat noch nie ein Patient mir nicht sein Handy gegeben. Und die freuen sich immer alle. Dann sagen sie dann, ach, ich habe mal ihre Stimme noch mal gehört zu Hause. Und toll, dass sie das aufgenommen haben. Ich habe sowieso alles vergessen und wusste gar nicht mehr, was ich tun sollte. Und dann hatte ich das noch mal bei mir. Und was ist? Die kommen viel vorbereiteter zurück und bringen die Fragen auch schon besser mit. Ja, weil viele Patienten kommen extrem unvorbereitet. Die haben nichts dabei. Ich habe keine Informationen. Ich sitze immer noch da und muss irgendwie Detektiv spielen. Habe keine Informationen. Ich habe keine Daten. Und viele können auch gar nicht formulieren, was sie wollen. Also das heißt, ich habe besser vorbereitete Patienten und dann haben wir eine bessere Qualität in der Versorgung, eine bessere Diagnostik und eine bessere Therapie. Und das ist total einfach umzusetzen und kostet nicht wirklich viel Zeit. Das heißt, wenn ab sofort alle Ärztinnen und Ärzte in Deutschland die Sprachmemo ihres Patienten nutzen würden, bin mir sicher, dass das einen Effekt haben würde in der Verbesserung der Versorgung. Also, und damit ja, möchte ich zeigen und sagen, dass wir diese einfachen Dinge, die teilweise ja dann doch gar nicht integriert sind in diese Systeme, durchaus schon nutzen können. Und unsere Patienten nutzen an vielen Stellen schon technologische Lösungen. Aber wir Ärzte fragen nicht danach, ja? Also in der Regel ist es so, dass die meisten Kollegen die Augen rollen, wenn sie hören, ja, das habe ich gegoogelt. Nein, das ist der falsche Ansatz, zu sagen, aha, Sie haben gegoogelt, das finde ich ja interessant. Wo haben Sie denn Ihre Gesundheitsinformation herbezogen? Wir müssen vielmehr dahin gehen, auch Technologie mit in die Anamnese einzubeziehen und nicht nach der Allergie aufzuhören zu fragen, sondern festzustellen, wie nutzt mein Patient Technologie, welche Kanäle nutzt er? Und wenn ich sehe, also wenn jemand zu mir kommt und er trägt eine Smartwatch, dann geht bei mir schon gleich ein Licht an und denkt, aha, das ist jemand, den kann ich da viel mehr mit einbinden, ihn mehr empowern und ihn dazu beauftragen, mehr Daten zu beobachten oder sie mir zu zeigen. Ja, also ich lasse mir gerne die Handys, das wissen alle meiner Patienten, ich lasse mir gerne die Handys zeigen und frage, wie viele Schritte sind sie denn in der letzten Woche gelaufen? Also ich nutze die passiven Biomarker, die die Leute sowieso erheben. Das wissen die und anhand dessen kann ich schon wieder Konsequenzen ziehen oder kann ungefähr abschätzen, ja, dem geht es besser oder dem geht es schlechter. Ja.
Ich finde, da steckt enorm viel drin, weil das ist ja super pragmatisch.
Genau.
Und das ist ja jetzt nicht, was jetzt, also wenn ich jetzt jemandem etwas irgendwie in die Sprachmemo spreche oder halt mal darauf schaue, wie viel Screentime hat jemand. Ich glaube, ich würde da ganz schlecht abschneiden. Kleiner Funfact am Rande. Und wie viele Schritte läuft die Person. Dann ist ja auch eine Frage oft, okay, wie wird das jetzt vergütet? Ist es in die Systeme abgebildet? Aber ich glaube auch, wir müssen natürlich damit jetzt erstmal anfangen, bevor wir die perfekte Lösung finden, wie sich das im System abbildet. Und wir sehen ja auch gerade, und das ist ja ein zweites Thema, wo du jetzt außerhalb deiner praktischen Arbeit als Ärztin total engagiert bist, ist das ganze Thema digitale Gesundheitsanwendungen, also Digitalisierungslösungen, die schon im System abgebildet sind, die auch vergütet werden, die erstattet werden, die aber jetzt natürlich auch gerade einen Reality-Check durchlaufen. Also da war wirklich große Erwartung und jetzt sehen wir, auf ganz vielen Ebenen ist es doch nicht so einfach. Das hat einerseits damit zu tun, dass wahrscheinlich die Hersteller da große Erwartungen hatten, die sich jetzt so nicht in der Realität umsetzen lassen, einfach weil es um Verhaltensänderung geht. Es geht darum, dass Leute das erstmal lernen, dass es das gibt. Aber es ist auch so, dass das Gesundheitssystem natürlich gerade auch versucht, alles, was irgendwie neue potenzielle Kostenblöcke produzieren könnte, erstmal weit wegzuhalten. Also da gibt es verschiedene Themen. Du beschäftigst dich ja sehr intensiv auch damit. Wie siehst du da das große Potenzial von digitalen Therapeutika? Und jetzt ganz unabhängig davon, ob sie jetzt als DiGA erstattungsfähig sind oder halt eben nicht.
Wir haben gar keine andere Möglichkeit mehr als digitale Lösungen bezüglich der Gesundheitskompetenz oder auch medizinischen Nutzen zu entwickeln und den Patientinnen und Patienten zur Verfügung zu stellen, weil wir gar nicht mehr genug Ressourcen haben. Wir müssen dahin kommen, die Patienten mehr zu empowern und ihnen auch die Verantwortung wieder zurückzugeben. Das war in den letzten 20, 30, 40 Jahren, ich bin jetzt seit 22 oder 25 Jahren in der Medizin unterwegs, nicht so der Fokus. Die Ärzte waren doch eher immer so die Alleinherrscher über das Wissen und die Kompetenz und der Patient konnte froh sein, dann was zu erfahren oder mal in seine Akte zu gucken. Das hat sich ja grundsätzlich komplett geändert und das ist richtig und auch wichtig so, weil wir nur ein Teil dieser ganzen Patientenjourney sind und wir können und wir dürfen auch gar nicht da sozusagen nur allein den Hut aufhaben und es ist gar nicht umsetzbar. Ich sehe so viele Patienten, wo ich denke, boah, derjenige ist so krank, dem müsste ich so viel anbieten und ich habe keine Möglichkeit. Und ich finde es schrecklich, teilweise da zu sitzen und mich also wirklich hilflos zu fühlen. Und Ärzte fühlen sich nicht gerne hilflos. Sie möchten irgendwie immer gerne ein Rezept oder irgendetwas geben. Und mit diesen digitalen Lösungen habe ich mittlerweile einen zusätzlich neuen Therapiebaustein, was ich dem Patienten geben kann. Was aber in dieser ganzen Zeit in der Vergangenheit nicht passiert ist oder zu wenig beachtet worden ist, ist, dass das nicht einfach nur mal so, ich verschreibe das mal und dann läuft das, funktioniert. Ja, ich habe selbst die Anwendung mitentwickelt. Ich weiß, was dahinter steckt. Und jetzt in der Verschreibung habe ich gesehen, boah, was habe ich für Fehler gemacht am Anfang, weil ich einfach die falschen Patienten dafür ausgewählt habe. Weil es nicht nur halt um die Indikation geht, sondern um viele andere Faktoren auch. Dazu gibt es noch keine Studien. Dazu gibt es jetzt in Anführungsstrichen mein klinisches Erfahrungswissen und von anderen, die mittlerweile die Dinger häufig verschreiben. Das ist alles noch eine Blackbox. Und für uns Ärztinnen und Ärzte ist einfach eine Technologie, die gesund macht, schwer zu greifen. Das ist für uns eine Blackbox. Wie funktioniert denn das? Wie sind denn die Wirkmechanismen innerhalb einer Anwendung, innerhalb einer Technologie, dass ein Verhalten anfangs bei A und dann Ende B rauskommt? Wie funktioniert denn das? Und das hängt von der jede Indikation ist da komplett anders. Es gibt unterschiedliche Wege, wenn man sich mal in diese Anwendung reinbegibt und sich anguckt. Jeder hat andere Strategien, andere Vorgehensweisen, obwohl natürlich das Thema der kognitiven Verhaltenstherapie sehr präsent ist. Aber das ist auch nicht ein ärztliches Denken. Wir sind es gewöhnt, schnelle Lösungen zu produzieren durch Medikamente, aber unseren Patienten auch kommunikativ zu begleiten, mittel- bis langfristig sozusagen Lebensstiländerungen zu übernehmen. Das war eigentlich nicht so, das ist nicht so in unserer DNA gewesen. Also wenn ich früher gesagt habe, ach, dann hören Sie mal auf zu rauchen, das war schon viel. Völlig falscher Ansatz. Also rückblickend denke ich, mein Gott, wir haben ja Medizin gemacht, ja, sondern vielmehr den Patienten wirklich mitzunehmen und zu sagen, das ist jetzt ein ganz wesentlicher Anteil daran an ihrer Genesung und mehr auf die Genesung gucken und am besten natürlich erstmal, dass es gar nicht dahin kommt. Das war mal ein anderes Thema. Und das mehr zu unterstützen und nicht nur einfach Pillen zu verteilen und irgendwie was Symptome zu mindern. Ja.
Es ist natürlich sehr viel schwieriger. Ich finde das super interessant, weil da steckt enorm viel drin. Da steckt ja auch eigentlich eine ganz neue Beziehung drin zwischen ärztlichem Personal und Menschen, die als Patient, Patientin in eine Praxis kommen. Und da steckt auch drin ein ganz anderes Verständnis von Medizin. Und damit stecken da auch ganz andere Anforderungen drin an die Kommunikation, eigentlich an alles. Und ich werfe jetzt mal so eine kleine Anekdote in den Raum. Ja. Ich habe mal mit Welldo, damals haben wir auch so Online-Diät-Coachings gemacht. Und dann haben wir mit so einem französischen Medienpartner so ein Riesenprojekt gemacht. Und dann haben wir damals gedacht, wir machen ein Freemium-Modell. Das ist so ein Modell, da kann man das 2 Wochen nutzen und nach 2 Wochen muss man dann bezahlen. Und das war mein allergrößtes Learning, dass das niemals funktioniert bei Themen, die eine grundsätzliche Verhaltensänderung erfordern, weil Leute nach 2 Wochen verstanden haben, ich muss mich ja jetzt selber ändern. Und dann fällt die Hälfte schon mal mindestens raus, ja, weil es gibt diesen Moment, wo man auf der Couch sitzt, sich denkt, jetzt müssen aber wirklich die 10 Kilo Übergewicht hier mal runter, also auf dieses Produkt jetzt bezogen. Und das ist der Moment, in dem man bereit ist zu bezahlen. Und für mich übersetzt sich das auch auf die ärztliche Praxis. Es gibt diesen einen Moment, die Diagnose in der Untersuchung, wo man wirklich einen Schock hat, wo man als Mensch dann dafür offen ist, vielleicht einen Ratschlag anzunehmen oder sich zumindest mal über ein Thema Gedanken zu machen. Und bei einigen Leuten hilft es ja schon, wenn die am Tag vielleicht mal 20 Minuten spazieren gehen. Das würde ja schon einen riesigen Unterschied machen.
Ja.
Wie siehst du das? Also da steckt so viel drin. Wie muss sich da deine Profession auch jetzt verändern, also um das zu schaffen mit Hilfe digitaler Lösungen?
Also wir müssen erstmal viel mehr aufgeklärt werden, was ist denn in diesen digitalen Lösungen drin und wie sind die Wirkmechanismen. Da steckt ja sehr viel Verhaltensmedizin in, das ist etwas, was nicht jetzt an den Universitäten unbedingt gelehrt wird. Eine Technologie muss immer durch Kommunikation begleitet werden, das hast du schon gesagt und das sage ich auch ständig in allen möglichen Vorträgen, sonst wird es nicht so gut funktionieren oder funktioniert auch so gut wie gar nicht, wenn der Arzt nicht dabei ist und auch den Nutzen erkennt. Und der Patient muss es auch den Nutzen erkennen. Das heißt, der Patient braucht einen gewissen, das klingt komisch, aber so einen gewissen Leidensdruck, ja. Und das ist natürlich dann in dem Moment in der Praxis, wo der vor mir sitzt, dann ist der da. Und dann kommuniziere ich dem Patienten, sehen Sie, es gibt die Möglichkeit des Medikamentes und wir haben eine neue Möglichkeit einer digitalen Gesundheitsanwendung. Das finde ich in diesem Fall bei Ihnen sehr angebracht. Schauen Sie sich das mal an. So, und wenn der Patient sich dann dafür entscheidet und ich das ordentlich kommuniziert habe, was schon gar nicht so einfach ist und schon, da muss man schon einige Kniffe für kennen, dass der Patient ja sagt, ja, ich mache das. Was mache ich? Ich erzähle immer, was es kostet. Ja, das ist eigentlich auch nicht etwas, was Ärzte so typischerweise machen. Ich sage dann, wissen Sie, das ist eine Anwendung, da steckt sehr viel Forschung hinter, da stecken Studien hinter, da haben sich sehr viele Menschen den Kopf drum gemacht und die kostet die Summe XY. Dann sagen die meisten, was, so viel, so teuer? Ich so, Ihre Krankenkassen zahlt das, aber ich verschreibe Ihnen das auch nur, wenn Sie echt das jetzt machen mit mir. Und wir gucken da zusammen drauf und ich begleite Sie und werde wieder nachfragen. Ich will Ihre Fortschritte sehen und ist es in Ordnung, dass wir dann zusammen in Ihr Handy gucken? Weil meistens kann man das noch nicht in den KIS- und PVS-System sehen, wie die Patienten sich entwickeln. Ja, können wir machen, ja, okay. Und dann mache ich im Endeffekt einen echten Vertrag mit dem Patienten, dass sie wirklich da dranbleiben und dann funktioniert das sehr gut. Je besser der Vertrag, desto besser funktioniert es. Aber was nichts kostet, ist nichts wert. Und das ist aber so ein grundsätzliches Problem, dass viele denken im Kassensystem, es ist alles for free, weil sie halt auch gar nicht die Transparenz der Kosten haben. Regelmäßig, was ich gar nicht gut finde, wir sollten viel mehr sehen. Jeder sollte sehen, was es kostet, auch die Kassenversicherten. Und ich habe immer so die Idee von so einer Art Gesundheitskonto, wie unser Bankkonto. Da gucken wir doch auch darauf, dass wir nicht zu sehr ins Dispo fallen. Aber wie viele Menschen fallen mit ihrer Gesundheit ins Dispo? Ganz bewusst so. Ganz schlimm. Ja, und dann sollte man sehen, was es auch kostet, in Anführungsstriche, wenn ich dieses oder jenes Verhalten habe. Also da braucht es einen noch viel größeren Shift. Aber so versuche ich die erstmal an die Stange zu dran zu bringen. Und sie auch zu begleiten. Und das funktioniert oft gut. Manchmal funktioniert das auch nicht. Das hat dann aber wieder andere Gründe. Der Momentum in der Praxis ist ganz, ganz entscheidend. Dann, ich schicke die dann rüber in die Apotheke und sage, jetzt holen Sie jetzt hier das Medikament. Und dann muss ich diesen ellenlangen Prozess dieser Verordnung mit dieser Liga, die dann nicht digital ist, erklären. Und dann ist dieser Momentum verloren. Es ist immer noch so, obwohl es jetzt momentan heißt, nach 2 Tagen muss der Code da sein. Das ist ein Traum. Das ist nicht die Realität.
Ja.
Und dann ist das verloren. Verstehst du, Inga? Dann ist es weg, weil dann, dann ist es ja doch nicht so wichtig, ne? Dann ist das Medikament wichtiger, aber das irgendwie nicht. Und ja, das versuche ich schon vorwegzunehmen, dem Patienten zu sagen, ich so, wissen Sie, das dauert jetzt, bis Sie es bekommen. Das heißt nicht, dass das nicht wichtig ist. Das ist genauso wichtig wie das Medikament.
Wir möchten euch unseren Werbepartner Dr. Lipp vorstellen, der mit seinen Lösungen dafür sorgt, dass Gesundheitsfachkräfte mehr Zeit für eine optimale Patientenversorgung haben und der Arztberuf wieder attraktiver wird. Terminbuchungs- und Verwaltungssoftware bietet benutzerfreundliche und nützliche Angebote aus seiner Hand, die für Ärzte und Ärztinnen sowie Patienten und Patientinnen mobil und auf dem Desktop verfügbar sind. Dabei ist die Digitalisierung für Dr. Lipp kein Selbstzweck, sondern schafft durch technologische Expertise und tiefe Kenntnisse des Gesundheitswesens ein Angebot, das wirklich hilft. Wie mehr als 14 Millionen patientenseitige Nutzer und Nutzerinnen beweisen.
Erwartungsmanagement, gutes Erwartungsmanagement ist schon mal die halbe Miete, aber was was halt so, also was eben so neu ist an diesem Thema ist. Also wenn man sich jetzt digitale Gesundheitsanwendungen anschaut, ne, dann nutzen die ja zu 100% verhaltenstherapeutische Intervention auf irgendeine Art. Also es geht immer darum, das Verhalten anzupassen oder die Wahrnehmung, den Umgang mit etwas.
Ja.
Es geht um Bewusstheit. Ja. Ich habe mir auch einige angeschaut, da finde ich, ja, man könnte das besser lösen. Das hat aber natürlich auch damit zu tun, wie die Regulatorik ist, ne, wie die Anforderungen sind. Du sagst jetzt, okay, du nutzt jetzt schon sowas wie Voice Notes und wir werden ja auch immer mehr dahin kommen, Voice to Text, Text to Voice, KI, Interaktion. Also die Interaktion, die digitale Interaktion wird sich ja immer natürlicher anfühlen. Ich bin gestern über einen Hotelflur gelaufen und habe mit meinem Chat-GPT eine Diskussion geführt, ob ein Saunagang schon reicht, um gesundheitsförderliche Effekte zu erzielen. Ich gucke das hinterher noch nach, aber ich finde es einfach so bequem, das zu nutzen. Und da werden wir ja auch immer mehr hinkommen, dass sich quasi digitale Lösungen mehr wie Companions anfühlen. Was für mich jetzt da drin steckt, ist natürlich die Auseinandersetzung mit den PatientInnen und auch diese Thematik, also ich übergebe nicht ein Medikament oder ich übergebe ein Rezept und damit hat sich dann für mich die Sache, sondern eben dieses Nachfassen, das, was ein guter Arzt, eine gute Ärztin macht, das, was häufig zu kurz kommt. Ich bin jetzt keine Ärztin, aber ich habe das Erleben als Patientin, weil unser System das nicht incentiviert. Aber das ist etwas, was mit digitalen Lösungen eigentlich eingebaut sein muss. Und das finde ich so spannend, weil wenn wir an den Paradigmenwechsel denken, dann ist er durch diese Interaktion über digitale Lösungen viel, viel größer, viel umfassender, als jetzt nur, ich verschreibe eine Diga und das ist dann wie ein Medikament und das war es dann, ne? Sondern es geht ja ganz anders.
Genau, eine Diga ist kein Medikament, ganz klar. Mhm. Die Kommunikation ist eine andere, erfordert neue Aufgaben und neue Kompetenzen, deswegen finde ich es ganz fatal, dass diese, ich meine, das ist für eine Erstverordnung 2 Euro irgendwas, das geht schon mal gar nicht. Und auch das Follow-up für 7,21 Euro irgendwie so in diesem Bereich, das ist ein Witz, was sozusagen ein Verordner dafür bekommt. Weil das ist ein Investment am Anfang, aber wenn man es richtig gut macht, zahlt sich das im Nachhinein definitiv aus, wenn wir die Gesundheitskompetenz des Patienten erhöhen und er nicht 10-fach oder irgendwie 10-mal pro Quartal vor der Tür steht, weil er wieder denkt, dass irgendein Symptom wieder irgendwas Dramatisches auslöst. Oder wir aber natürlich auch dadurch unnötige Klinikaufenthalte verhindern können oder Medikamente reduzieren können. Habe ich alles schon gemacht, ja. Also ich habe schon Patienten gehabt, die dadurch nicht in die Klinik mussten, weil sie einfach sehr viel früher mit ihren Daten zu mir gekommen sind. Und wenn ich als Arzt oder Ärztin auf Daten reagieren kann, ist das sehr schön. Ich möchte eine kleine Geschichte dazu erzählen. Habe ich auch schon häufig erzählt, aber vielleicht kennen deine Zuhörer und Zuhörerinnen das noch nicht. Es kam eine Patientin zu mir mit einer manisch-depressiven Erkrankung und kam da reingestummt und meinte, Frau Wittmer, meine App und meine Uhr sagt mir, ich soll zu Ihnen kommen. Mir geht es ja richtig gut gerade, aber sie sagt, ich soll trotzdem kommen. Ich habe in der letzten Woche nur noch 2 Stunden pro Nacht geschlafen, jeweils. Ich so, ja wirklich, kommen Sie rein, zeigen Sie mal her. Dann hat sie mir ihr Handy gezeigt. Und es hatte sich wirklich bestätigt, sie hatte wirklich kaum noch geschlafen. Was war? Sie war hypoman. Und ich habe in diesem Moment ihr die Medikation anpassen können und wir haben eine volle Manie verändert. Wow. Und die Folge war bei ihr in der Vergangenheit immer, sie musste wieder stationär, sie musste ihre Kinder abgeben und sie konnte nicht arbeiten. Das heißt, eine DIGA, gut eingesetzt, hat einen Einfluss auf das ganze wirtschaftliche System auch. Also wenn man es jetzt mal so, ja, kann man so betrachten, ja. Also sie hat sozusagen ihre Arbeitsfähigkeit nicht verlieren können. Ich konnte anhand von Daten eine Therapieanpassung machen und musste nicht auf das Vollbild der Symptomatik warten. Und ich wünsche mir, dass wir mit allen möglichen Erkrankungen dahin kommen, dass wir anhand von Daten und Trends als Ärztinnen und Ärzte viel eher reagieren können und diese Ergebnisse aus der DIGA auch nutzen in den Zeiten, wo wir unsere Patientinnen und Patienten nicht sehen, wo es eine Blackbox für uns ist, wo wir nicht wissen, was passiert denn da. Ich will nicht jeden Tag tausende Datenpunkte haben, das nicht, aber ich hätte gerne schon eine Zusammenfassung, um zu gucken, sind wir auf dem richtigen Weg oder müssen wir irgendwas anpassen. Das gibt uns viel mehr, ja, diese Transparenz ist wunderbar. Und empowert natürlich gleichzeitig auch weiter den Patienten. Das heißt, weg von Symptombehandlung hin zu frühzeitiger Reaktion auf Datenpunkte, ja.
Ja, ich meine, da sieht man ja auch, also übrigens finde ich auch einen Fehler im System, es gibt so wenig Vergütung. Das heißt, es wird möglichst schnell durchgeboxt, ja, weil es einfach betriebswirtschaftlich nicht so sinnvoll ist, da viel Zeit zu investieren in die Aufklärung. Also man macht es als Arzt, als Ärztin nur, wenn man dann wirklich das möchte und da richtig dran glaubt, jetzt aber nicht, weil es vergütet wird. Und ich sehe da die Herausforderung, dass wir darüber eigentlich komplette Fehlanreize setzen.
Total.
Ja, weil die Liga wird ja trotzdem dann verschrieben, im Zweifel genutzt, aber nicht richtig. Das heißt, es wird komplett falsch eingespeist. Und meine Theorie ist auch immer, dass wir dadurch, dass wir so wenig Zeit für ein Gespräch mit Ärztin haben in Deutschland, also die meisten Arztkontakte und Arztbesuche, aber die wenigste Zeit eigentlich so fast im europäischen Vergleich oder dass es dazu führt, dass die Leute immer und immer und immer wieder kommen, bis sie das Gefühl haben, da hat mich jetzt jemand gesehen, da hat mich jetzt jemand wahrgenommen, weil das ist ja das, Patientinnen und Patienten können ja jetzt nicht immer bewerten, ist das jetzt eine gute Empfehlung, und das finde ich so interessant, also an diesem ganzen Prozess. Was sind denn deine Hacks? Also du hast ja jetzt schon so ein paar Sachen gesagt. Es geht auch darum, dass man die Sätze, die man dem Patient, der Patientin mitgibt, mit Bedacht formuliert. Ja, es ist wichtig, auch wenn es 2 Wochen dauert, es ist wichtig, dass sie das einsetzen. Kann ihnen helfen, es ist ein Medikament, es hat den und den Preis. Das Ganze vielleicht nochmal aufnehmen, sodass sie das zu Hause auch wieder anhören können, weil wir wissen ja, 68% gibt so eine spannende Bitkom-Umfrage, hinterfragen hinterher auf Google, was ihnen Ärztin erzählt hat, weil sie es vielleicht auch nicht mehr nachvollziehen können, weil sie es sich nicht richtig gemerkt haben, was auch immer. Was sind noch so Hacks, die du teilst, wie man da gut interagieren kann, wie man auch digitale Lösungen interagieren kann? Empfiehlst du auch so Seiten, wo sich Leute informieren können, oder wie machst du das?
Ja, also jetzt erstmal, um den Patienten die DIGA zu erklären. Das Wort haben viele immer noch nicht gehört, und ich bin ja kein großer Fan von dieser Aussage Apps auf Rezept, weil es für mich signalisiert, es kostet gar nichts oder es kostet maximal 5 Euro oder sowas. Das sage ich den Patienten auch und das erkläre ich denen auch immer wieder. Ich verwende dann schon noch Zeit darauf zu erklären, was der Unterschied zwischen einem Medikament und dieser DIGA ist. Und erzähle ich immer wieder die Metapher von der Schnittblume und der Gärtnerei. Also man kann in einen Blumenladen gehen, sich Schnittblumen kaufen, sich auf den Tisch stellen und kann sich sofort dran erfreuen. Wunderbar und schön. Oder man geht in den Baumarkt und kauft Blumensamen und pflanzt die ein. So. Und dann frage ich so, was ist denn schöner oder was ist denn so nachhaltiger? Ja, natürlich, wenn ich das selbst mache. Ich so, genau. Die Erde ist die Krankenkasse, die ihnen das ermöglicht, dass sie diese DIGA bekommen. Und das sind die Hersteller, die das entwickelt haben. Die Sonne, das bin ich. Ich begleite sie und frage immer wieder nach. Und glauben Sie mal, was ist denn wohl, was denken Sie, was ist der Regen sozusagen? Und dann, oder das Wasser, was da drauf muss. Und dann sagen die meisten, ja, das bin ja wohl ich. Genau, sage ich dann. Das sind die. Das heißt, also anhand dieses Bildes sage ich, ich kann Ihnen natürlich jetzt ein Medikament verschreiben. Das geht ratzfatz, das ist die Schnittblume. Oder aber Sie entscheiden sich dafür, die Blumensamen selbst zu pflanzen, und das sind mittel- bis langfristige Erfolge. Und da geht es um komplette Veränderung Ihres Lebensstils und wie Sie damit umgehen. Und mir ist es wichtig, dass Sie am Ende mehr Expertin oder Experte für Ihre Erkrankung sind als ich. Sie sollen mir erzählen, wie es wirklich funktioniert, nicht umgekehrt. Und dieses Bild mit der Schnittblume und mit dem Blumensamen verstehen Sie sehr gut, dass Sie nicht die enttäuschte Erwartung haben, Sie machen 5 Minuten in einer DIGA oder in einer Anwendung und dann ist das Leben anders. Weil wir wissen, das weißt du, das weiß ich, Routinen zu entwickeln ist so schwierig. Und dann soll man plötzlich eine 90-Tage-Routine entwickeln und plötzlich alles anpassen. Oh mein Gott, also ich kriege das sehr schwer hin. Deswegen muss man sehr genau das mit ihm besprechen, wie im Medikamentenplan. Brauchen wir einen DIGA-Plan? Wann machen Sie es? Wo machen Sie es? Machen Sie es auf dem Klo? Machen Sie es im Bett? Oder machen Sie es am Schreibtisch? Und welches Endgerät nutzen Sie? Mhm. Also ich mache es sehr, sehr konkret alles. Je konkreter ich es mache, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie es auch dann wirklich umsetzen. Weil für viele Menschen ist es ja schon schwierig, ein Medikament einzunehmen und sich daran zu erinnern und eine Routine einzubauen. Was tut der Arzt? Also ich oder als Ärztin, gebe die anfängliche Motivation, aber es braucht immer eine gewisse Disziplin und eine Bereitschaft auch sozusagen, sich darauf einzulassen, wirklich Blumen zu sehen.
Ja, weil ich meine, jetzt da ist zum Beispiel auch das lange geglaubte Narrativ in der Medizin, habe ich tausendfach gehört, weil ich früher, haben wir mit Wellview so die ersten Präventionskurse entwickelt. Das war so das Erste, was man digital abbilden konnte. Diese Präventionskurse, die in der GKV, SGB V eben angeboten werden. Und da habe ich so oft gehört, Prävention funktioniert nicht. Jetzt heißt es Longevity.
Ja, habe ich.
Dazu habe ich auch gerade so einen Link gemacht. Ja, weil finde ich wieder einen genialen Marketing-Schachzug der Amerikaner, das einfach Longevity zu nennen. Und die Leute geben wirklich Milliarden dafür aus weltweit. Die Frage ist immer, wie verpacken wir das? Ich glaube halt auch, es ist ja aus Patientensicht, ich bin jetzt selbst Patientin, also ich hatte ja schon mal eine onkologische Erkrankung und habe danach mein Verhalten total verändert und finde es total fantastisch, Verhaltensänderung zu schaffen. Also wenn man das schafft im Leben, das ist ja etwas, das gibt so viel Auftrieb, und wenn es nur etwas Kleines ist. Und wahrscheinlich reicht es ja für Menschen schon, einmal am Tag eine halbe Stunde ans Tageslicht zu gehen. Und das ist so interessant, dass wir eigentlich bei Digitalisierung anfangen und dann bei diesen großen Themen landen. Wie nehmen wir eigentlich Menschen mehr in die Verantwortung? Wie kriegen wir eine Kostentransparenz hin? Wie verstehen die auch, dass das eben nicht umsonst ist, dass die Solidargemeinschaft, also dass man dafür aufkommen muss, ja, wenn man immer wieder zum Arzt geht. Das sind ja diese ganzen großen Themen. Jetzt habe ich anfänglich ja damit eingeleitet, wir wollen nicht auf die Politik warten, sondern machen. Und jetzt kommen wir aber zu diesen ganzen großen Themen. Und du hast gesagt, du warst auch politisch aktiv. Was sind so Sachen, wo du sagst, wenn sich das von den Rahmenbedingungen ändern würde, dann wäre das so der größte, schnellste Hebel, um da Digitalisierung auch als Vehikel zu nutzen, Menschen mehr in die Eigenverantwortung zu kriegen, in ein besseres Management ihrer Gesundheit, bessere Health Literacy, ja, und einfach auch bessere Kommunikation mit den Ärztinnen, Ärzten, wer das dann auch immer ist, ja.
Also jetzt erstmal, jetzt anhand dieses konkreten Beispiels, muss es, wenn wir Innovation wirklich ernst meinen und wirklich in die Versorgung bringen wollen, muss sie auch eine Wertschätzung, eine Honorierung bekommen. Weil, deswegen rede ich da auch so viel drüber, die Kommunikation ist anders und die Technologie ist in der Arzt-Patienten-Beziehung ein drittes Element. Wir müssen da von beiden Seiten erstmal lernen, mit umzugehen und das mit zu integrieren. Und das kostet Zeit, das ist ein Investment und das muss honoriert werden. Da ist ein maximales Ungleichgewicht und dann wird es auch schwierig bleiben, das wirklich umzusetzen. Dann sind das dann so Leute wie ich und so ein paar wirklich total Begeisterte, aber dann kommt es wirklich nicht in der breiten Masse an. Weil neben der ganzen Evidenz, die natürlich da sein muss, sage ich auch immer wieder, müssen wir auch emotional davon überzeugt sein. Und
warum sagst du das? Also da würde ich gerne mal einhaken. Warum muss man emotional davon überzeugt sein?
Weil dahinter, also viele sagen, ja, ich habe keine Zeit, ich habe die Evidenz ist nicht da und all diese Dinge, ganz klar. Aber häufig steckt da ja noch etwas anderes hinter, und zwar die Frage nach der eigenen Identität. Wie verändert sich meine Rolle und was ist meine Aufgabe jetzt in diesem Dreieck und dieser Technologie, was habe ich denn jetzt eigentlich noch zu tun und wo ist die Grenze? Was wird denn von mir erwartet und für was bin ich denn jetzt eigentlich noch wichtig? Es gibt immer noch Kolleginnen und Kollegen, die fragen, ja, was ist denn dann noch mein Anteil? Ja, also je mehr die Anwendungen natürlich dialogbasiert sind und Dinge übernehmen, die eigentlich bislang auch Ärztinnen und Ärzte oder auch Therapeuten gemacht haben, desto mehr wird diese Frage gestellt. Und dahinter steckt schon eine Verunsicherung und Angst vor der Veränderung. Was wird denn aus meiner Rolle und wie entwickelt sich das weiter? Und die ärztliche Rolle verändert sich gerade revolutionär. Das ist ein Thema, was mich schon sehr, sehr viele Jahre beschäftigt. Und da werden doch viele Dinge auf uns zukommen. Da können sich viele noch gar nicht vorstellen, wie stark sich das verändern wird und was unsere neuen Aufgaben sein werden. Also wir brauchen mehr soziale und kommunikative Kompetenz, mehr Datenkompetenz und diese ganzen Dinge wie Diagnostik und Therapieentscheidungen, klinische Entscheidungen, das wird natürlich sehr KI-basiert funktionieren und das macht vielen noch Angst. Also häufig geht es um die Identität und deswegen brauchen wir auch eine emotionale Überzeugung. Und man muss sehen, wenn man diese Dinge anwendet, dass sie für den Patienten wirklich einen Nutzen haben. Das müssen wir erkennen auf der Verhaltensebene, aber nicht nur für den Patienten, sondern auch für mich als Professional muss der Nutzen klar sein. Nur verschreiben und nie wieder reingucken, dann macht man das einmal und vergisst es. Das kann nicht sein. Deswegen plädiere ich immer wieder, dass es auch Feedbacks an die Ärzte zurückgespielt wird, sonst nimmt das keiner ernst.
Ja, und das war ja auch ursprünglich zum Beispiel bei DIGA gar nicht so gedacht. Das hat sich ja jetzt geändert. Wir haben da jetzt Blended-Care-Ansätze, die möglich werden. Und am Ende geht es ja auch darum, dass wir im System einfach davon ausgehend denken, eigentlich evidenzbasierte Regulatorik, ja, also was funktioniert nicht, weil das machen wir im Moment, verstehe ich auch ein Stück weit, weil einfach so viele, wie du jetzt sagst, Rollenmodelle, aber auch Geschäftsmodelle, das ist auch so meine Perspektive oft, wie ich drauf gucke, wer verdient wo Geld, wo ist ein Geschäftsmodell, weil darüber klärt sich auch sehr vieles, warum Sachen dann nicht funktionieren, behindert werden oder was auch immer, die sich eben stark verändern. Da müssen wir halt auch drauf gucken, immer mit der Frage, was bringt es denn am Ende? Und das ist oft nicht so einfach, weil wenn man jetzt sozusagen in der Logik, ich werfe etwas rüber, es wird dann nie wieder gesehen und es ist digital, der Patient hat 2 Wochen oder die Patientin 2 Wochen Zeit, dann kommt ein Code, dann muss man sich da kompliziert anmelden. Also da gibt es Punkte, wo ich sagen würde, okay, das müssen wir verbessern, sonst ist es einfach ein Rohrkrepierer und wird einfach nicht in der Breite funktionieren, ne?
Unbedingt. Also mein Traum ist, das habe ich auch der Gematik schon sehr ausführlich erklärt, ich verordne das und eigentlich macht es in dem Moment dann bei dem Patienten auf dem Handy piep, piep und der Code ist da. So muss es sein. Und dann ist also dieser Momentum da und dann, jetzt fangen Sie damit an. Sie kommen jetzt nach Hause und jetzt oder bis spätestens morgen früh fangen Sie an und starten los. So muss es funktionieren und nicht diese tausenden Schleifen. Also, ja, aber was ich letzte Woche schon wieder für Storys dazu gehört habe, du würdest dich an den Kopf fassen. Ich sitze da teilweise mit Schnappatmung und denke, es wird sich bessern und es dauert. Und es gibt Patienten, die wirklich sehr, sehr stark dran sind. Aber was ich nochmal gerne hier betonen möchte, wir sprechen hier immer von einer sehr, würde ich sagen, sehr differenzierten und elitären Gruppe, die sich noch sehr viel mit Gesundheit beschäftigt. Es gibt einen großen Teil, auch in Deutschland, an Menschen, denen das noch relativ egal ist, ja, und die nicht diese Kompetenz, diese Differenziertheit haben und diese Selbstreflexion, sich um ihre Gesundheit zu kümmern. Also, und die müssen wir auch erreichen. Und die mit digitalen Lösungen zu erreichen, ist nochmal eine ganz andere Herausforderung, aber die auch notwendig sein wird. Da in diesem Bereich sind bislang noch sehr wenig Menschen unterwegs und bieten da Angebote an. Und ich frage halt auch immer wieder die Patienten, wie kümmern sich denn darum, fragen, wo holen sie ihre Informationen her über ihre Gesundheit? Ja, das mache ich nicht, das machen sie ja für mich, ne? Also das ist nicht etwas, was ich nicht selten höre. Ja, klar. Die wollen das auch gar nicht. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist auch, es gibt auch manche, das muss man bei den DIGAs auch bedenken, man denkt immer, dass jeder seine Symptomatik loswerden möchte und sein Verhalten ändern möchte. No way. Ja, es gibt doch auch viele, die es irgendwie brauchen, das, ja, was sie haben. Und das muss man wirklich sehr differenziert herausfinden. Man denkt immer, alle wollen länger leben, fitter besser sein leben. Und so weiter. Das ist nicht der Fall.
Und aber das ist, finde ich, so spannend, weil das bringt mich zu einem Punkt, da habe ich auch meinen ganzen Vortrag zu entwickelt, weil ich komme ja aus der Digitalwirtschaft. Und ich war mal zum Beispiel bei StudiVZ. Also es war so das erste Social Network in Deutschland. Da gab es so MySpace noch, da gab es Facebook noch gar nicht in Deutschland. Und da habe ich auch gelernt, wie segmentiert man eigentlich eine Zielgruppe. Und das machen wir ja im Gesundheitswesen nicht wirklich. Jetzt würden Ärztinnen und Ärzte sagen, okay, klar gucke ich auf den Patient oder die Patientin und ihre individuellen Bedürfnisse, aber diese Fähigkeit zur Segmentierung wirklich zu verstehen mit 2, 3 Fragen, eignet sich diese Person für Selbstwirksamkeit oder eignet sich diese Person dafür nicht? Und das ist etwas, was man ja lernt, wenn man einmal Vertrieb gemacht hat. Genau. Man kann sich an einer Person oder einem Unternehmen abarbeiten ohne Ende und wird die nie als Kunden gewinnen. Ja. Oder man versteht gleich am Anfang, okay, hier ist es wirklich verlorene Liebesmühe und das lasse ich dann gleich lieber sein und konzentriere meine Efforts auf jemand, der das wirklich auch nutzen kann. Also super wichtiger Punkt. Alexandra, ich könnte mich jetzt echt noch stundenlang mit dir weiter unterhalten, weil das hast du auch anfangs gesagt, im Vorgespräch hast du ja zu mir gesagt, du willst als Ärztin immer weiterarbeiten, weil es dir auch die Kredibilität gibt in deiner Berufsgruppe. Aber dir reicht das nicht. Du willst auch die große Metaebene betrachten und die großen Zusammenhänge verstehen. Und ich finde das total toll, dass es jemand wie dich gibt in der Ärzteschaft. Und ich hoffe, dass du mit deinen Themen noch viel mehr Menschen erreichst. Also richtig, richtig cool. Und ich danke dir echt ganz herzlich für dieses tolle Gespräch.
Danke, Inge. Danke, dass ich da sein konnte.